Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin gern heute Morgen mal wieder hier zu Ihnen gekommen. Ich habe mich besonders gefreut eben über das Lied »Solange mein Jesus lebt«. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich das letzte Mal irgendwo gesungen habe. Ich bin gebeten worden, mich kurz noch mal vorzustellen. Wie gesagt, mein Name ist Udo Fach, ich bin Jahrgang 50, bin in Berndorf im schönen Waldeckerland in Nordhessen geboren, habe Großhandelskaufmann gelernt, bin in dieser Zeit während einer Zeltmissionsveranstaltung, die Eltern von Ihnen kennen das noch, sowas gab es früher, zum Glauben an Jesus Christus gekommen, habe danach Theologie studiert in Ebersbach und Marburg, war dann zunächst 7 Jahre Pastor in einer missionarischen Aufbauarbeit in Lebach und Saarlouis im Saarland an der französischen Grenze, dann 4 Jahre in einer damals noch großen, alteingesessenen Gemeinde in Hahn, das ist eine Kleinstadt bei Düsseldorf, Wuppertal, wurde dann von meiner Kirche freigestellt für die Mitarbeit beim ERF, war dort knapp 30 Jahre, die meiste Zeit davon als Programmdirektor in der Leitung des ERF tätig, war also verantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung, Radio, Fernsehen, später kam Internet dazu, Seelsorge und die Zusammenarbeit mit den 1000 freien Mitarbeitern, Pfarrer, Pastoren, Prediger aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen. Und seit 7 Jahren bin ich jetzt im Ruhestand, Haushaltsgehilfe meiner Frau, habe ab und zu mal dann so wie heute Morgen Freigang. Mit ihr bin ich 48 Jahre verheiratet. Wir haben 3 Kinder, für die wir sehr dankbar sind, weil unsere ersten Kinder, Zwillinge, einige Wochen nach der Geburt wieder starben und die Ärzte damals sagten, wir würden nie Kinder bekommen. Gut, dass die Ärzte nicht immer recht haben. Mittlerweile haben wir 6 Enkel, das ist sehr schön. Und wie schon gesagt, ich wohne in der mittelhessischen Metropole Waldsholms-Kröffelbach, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen. Wunderschön. Nun zur Predigt. Ich lade Sie zunächst ein, mit mir über einen Abschnitt aus einer Rede Jesu nachzudenken, die der Evangelist Johannes festgehalten hat, im Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Übersetzung von Dr. Martin Luther. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, was er ihnen sagte. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Mit einer ganz einseitigen Aussage beginnt Jesus diese Rede und wiederholt sie innerhalb der Rede gleich noch einmal, weil er feststellt, dass seine Zuhörer ihn nicht verstehen. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Dagegen kennt der richtige Hirte seine eigenen Tiere und sie kennen ihn. Deshalb folgen die Schafe vertrauensvoll seiner Stimme und er kann sie auf die Weide führen. Soweit das Gleichnis. Die Tatsache, dass die Schafe die Stimme ihres Hirten von anderen Stimmen zu unterscheiden vermögen, ist für die Existenz der christlichen Gemeinde entscheidend, für ihr Leben, für ihren Halt entscheidend. Die oft als töricht eingeschätzten Schafe haben uns Menschen also voraus, dass sie den Hirten von denen klar unterscheiden können, die nichts Gutes mit ihnen im Sinn haben. Jesus bezeichnet sich in einem kühnen Bild als die Tür. Erst demnach der einzige rechtmäßige Zugang zu dem Hof, in dem die Herde Gottes versammelt ist. Jesus öffnet nicht die Tür, er ist selber die Tür. Noch einmal, Jesus öffnet nicht die Tür, er ist selber die Tür. Bei anderer Gelegenheit hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Diese Ausschließlichkeit ist kein überheblicher Alleinvertretungsanspruch. Sie gründet vielmehr in dem Wissen, alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Damit meint Jesus nicht etwa Mose, Elia oder Johannes den Täufer. Er warnt vielmehr ernsthaft vor den religiösen Verführern aller Zeiten. Ein aktuelles Beispiel dazu. Das orthodoxe Oberhaupt der ukrainischen Kirche, Metropolit Epiphanias, sagt über Kyrill, den orthodoxen Patriarchen der russischen Kirche, dieser Hirte begrüßt den Krieg gegen seine eigene Herde. Und er meint damit den Krieg der Russen gegen die Ukrainer. Vor Jahren war ich zu Vorträgen in Paraguay. Dort war kurz zuvor in der Hauptstadt Asunción ein großes Kaufhaus abgebrannt. Dabei starben einige tausend Menschen. Wie konnte das passieren? Die Besitzer hatten beim Beginn des Brandes sofort die Türen verschließen lassen, um Diebstähle der Kaufhausbesucher zu verhindern. So verschließen im übertragenen Sinne auch heute viele religiöse Verführer auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Wege, durch die die Menschen zu Gott kommen könnten. Es ist manchmal außerordentlich schwer, die Wahren von den falschen Hirten in der Gemeinde Jesu zu unterscheiden. Der Irrtum kann der Wahrheit täuschend ähnlich sein. Der Schweizer Reformator Jean Calvin sagte, wahre Frömmigkeit lässt sich von der Fälschung so lange nicht unterscheiden, bis beide auf die Probe gestellt werden. Gerade darum gilt es, ganz wachsam zu sein. Offene Gegnerschaft gegen den christlichen Glauben, zum Beispiel ist bei den Kommunisten bekannt, sie waren von Anfang an radikal gegen den christlichen Glauben. Offene Gegnerschaft gegen den christlichen Glauben oder klare Leugnung zentraler Glaubenssätze sind in dieser Hinsicht weit weniger gefährlich als verborgene Verfälschung. Das Wirken dieser Irrlehrer hat nur das eine Ziel, die Schafe für sich auszubeuten. Wie sagte schon der römische Kaiser Tiberius, ein Hirte soll seine Schafe scheren, aber nicht schinden. Von diesen schlechten Hirten gibt es viele, nicht erst heute. Die gab es schon vor ein paar tausend Jahren auch im Volk Israel. Diesen schlechten Hirten hat Gott durch den Propheten Ezekiel sagen lassen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Das ist schlimm, wenn Menschen umherirren, weil es keine Orientierung gibt. Wie sagte zu Recht der kürzlich verstorbene Papst Benedikt, er sagte 2011 vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, denn wo nicht mehr nach Gott gefragt wird, verliert der Mensch Mitte und Maß seines Handelns. Aber eins ist sicher, Gott hat die Not der Menschen mit den falschen Hirten gesehen. Beim Propheten Ezekiel heißt es deshalb weiter, denn so spricht Gott der Herr, sieh, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Und schließlich lässt Gott durch den Propheten sagen, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zusammenbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Diese alte Verheißung hat Gott wahrgemacht. Mit dem Kommen Jesu ging diese alttestamentliche Prophetie in Erfüllung. Der verheißene neue Hirte Jesus blickt auf den einzelnen Menschen und sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Dadurch ist Jesus für jeden Menschen persönlich die einzige Tür zur Errettung. Die Wahrheit dieser Aussage ist in allen Jahrhunderten gleich geblieben. Und der Anspruch auch. Obwohl es heute immer wieder Christen gibt, die diesen Anspruch abschwächen wollen, die das Evangelium billiger machen wollen, die es den Leuten leichter machen wollen, zum Christentum zu kommen. Aber über Jesus hinweg und um ihn herum und an ihm vorbei gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Nicht durch Geburt kommt man zur Gemeinde Gottes. Auch nicht durch irgendein Sakrament, nach meinem Verständnis. Auch nicht durch ein Hineinwachsen. Ein milieubedingter, ein einfach aus der Kindheit mitgeschleppter Glaube ist nicht der Glaube, den Jesus meint. Genauso wie einer, der in einer Garage geboren ist, deshalb ja noch längst kein Auto ist. Der französische Philosoph und Spötter Voltaire äußerte einst in der Tischrunde Friedrich des Großen: Ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Ein frommer Ratsherr soll dazu bemerkt haben: Sie sind hier im Preußischen. Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Ein Platz im Himmel ist eben nicht käuflich. Als die römisch-katholische Kirche im 16. Jahrhundert den Petersdom baute, 120 Jahre lang, länger als der Berliner Flughafen, und sie bei diesem Bau merkten, dass ihnen das Geld ausging, verkauften sie Ablasszettel. Und je mehr man zahlte, umso eher konnte man sich die Ewigkeit verdienen. Martin Luther reagierte darauf mit den 95 Thesen, weil er im Römerbrief erkannt hatte, der Mensch wird gerecht allein durch den Glauben. Und dadurch kam es zur Reformation. Einen Platz im Himmel bekommt man nur über eine Beziehung. Und diese Beziehung kommt so zustande: Wenn Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, heißt das für uns heute, indem ich seinem Ruf folge, auf sein Wort achte, zu ihm bete, vor allem aber in seinem Opfer am Kreuz von Golgatha für die Vergebung meiner Schuld die Gewissheit meines Glaubens gründe. Ich fand interessant, dass Margarita Leski, eine im vorigen Jahrhundert in England sehr bekannte Künstlerin, die nicht an Gott glaubte, sich in einer Talkshow zu dem Satz hinreißen ließ: Um eines beneide ich die Christen, sie haben jemanden, der ihnen ihre Schuld vergibt. Aber Jesus ist nicht nur für den Anfang des Lebens die Tür, er bleibt es im weiteren Leben für die Retteten. Wer durch Jesus errettet wurde, wird ein- und ausgehen und Weide finden, sagt er. Das bedeutet im Einzelnen, Jesus möchte für mich da sein. Bei ihm darf ich meine Probleme abladen. Er schenkt mir Trost. Mit ihm kann ich aber auch die Freude und Schönheit am Leben teilen. Während den Dieb die Schafe nicht interessieren, sondern nur sein eigener Vorteil, geht es Jesus dagegen um die Schafe und ihr Leben. Deshalb verzichtet er selbst und gibt sich hin für das Leben der anderen. Er sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Es ist ihm nicht genug, dass seine Nachfolger nur etwas vom Leben haben, sondern sie sollen volle Genüge haben. Damit ist weder Gesundheit gemeint, noch Geld, noch Karriere. Auch wenn manche falschen Propheten genau das verkündigen. Vor 2000 Jahren ließ der reiche römische Politiker Marcus Scaurus ein Holztheater mit 80.000 Sitzplätzen bauen, das auf Marmorsäulen ruhte. Das Gebäude war mit 3.000 kostbaren Statuen und Gemälden geschmückt. Aber nachdem es einen Monat seinen Zweck gedient hatte, wurde es wieder abgerissen. Nur Lust und Genuss zählte damals bei den reichen Römern. Aber mit dem vollen Genüge ist auch nicht die Aussage des Dichters Gottfried Keller gemeint: Trink, du Augen, was die Wimper hält, von dem goldenen Überfluss der Welt. Das alles wäre Jesus zu wenig, obwohl sich ganz viele Menschen danach sehnen. Deswegen arbeiten sie. Das wünschen sie sich. Das ist ihr Ziel. Aber Jesus wäre das zu wenig, da es vergänglich ist. Sein Angebot hat das Qualitätssiegel ewig. Aber was heißt das? Wer zu Gott gefunden hat, der hat zur Quelle des Lebens gefunden. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Dieses Bild hat seine eigene Sprache. Wenn man es mit Ruhe betrachtet, fängt es an zu erzählen. Das Bild prägt sich tief ein. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie ich diese Geschichte in der Sonntagsschule gehört habe. Wie der Hirte abends seine Herde zusammentreibt und auf einmal merkt, dass ein Schaf fehlt. Und wie er dann den Weg des Tages zurückgeht, um das verlorene Schaf zu suchen. Ich habe als kleiner Junge mit diesem Schaf gezittert vor Kälte, Angst und Einsamkeit. Und ich habe mit ihm das Glück empfunden, als der Hirte es schließlich findet, auf seine Schulter nimmt und behutsam und liebevoll zur Herde zurückdringt. Und wie habe ich dann mit Freude in das Lied eingestimmt, weil ich Jesu Schäflein bin. Es war eins meiner Lieblingslieder in der Sonntagsschule. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewerten, der mich liebt, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Möglicherweise haben Sie eben geschmunzelt. Vielleicht kennen Sie das Lied gar nicht. Oder es ist, wie gesagt, schon ganz lange her, dass Sie es das letzte Mal gehört oder gesungen haben. Mittlerweile sind Sie darüber hinaus, verständlicherweise. Doch noch heute spüre ich, wie bei dieser Erzählung vom guten Hirten meine Sorgen weniger werden. Wenn ich an die Geschichte vom guten Hirten denke, dann fällt mir aber auch immer der Bruder meiner Oma ein. Er war Schäfer. Tag und Nacht lebte er damals bei seiner Herde. Ihr galt sein ganzer Einsatz, bis zuletzt. Ich sage bis zuletzt, weil eines Tages Folgendes passierte. Es geschah während des Krieges mitten in der Nacht. Da flogen feindliche Flugzeuge über unser Dorf. Und da sprühten sie irgendeinen chemischen Stoff ab. Am nächsten Morgen waren die Felder und Wiesen von diesem Stoff weit übersät. Der Bruder meiner Oma, dieser Schäfer, misstraute diesem Stoff. Bevor er seine Schafe aus dem Pferch auf die Felder ließ, aß er davon, um ganz sicher zu sein, dass diese chemische Substanz seinen Tieren nicht schadete. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er starb daran. Auch diese Begebenheit gehört für mich zum Bild vom guten Hirten. Auch so stelle ich mir einen guten Hirten vor. Natürlich gehört für mich unbedingt, wie anfangs schon gehört, der 23. Psalm zum Bild vom guten Hirten. Vielleicht sehen Sie das aber ganz anders. Vielleicht denken Sie im Stillen sogar, solch einen guten Hirten möchte ich gar nicht. So können Sie denken. Vielleicht hängt Ihr falsches Bild vom guten Hirten, wenn ich das mal so sagen darf, auch damit zusammen, dass Sie ihn bisher nie richtig gesehen haben. Oder dieser Hirte Ihnen vielleicht von Ihren Eltern oder der christlichen Gemeinde falsch vorgestellt wurde. Denn dieses Bild vom guten Hirten birgt auch eine Gefahr in sich. Die Gefahr, falsch verstanden zu werden. Das ist immer wieder geschehen. Auf ausschließlich idyllische Weise hat man den Hirten dargestellt. In der Malerei, in vielen christlich geprägten Häusern hing früher so eine Schäferidylle an der Wohnzimmerwand, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause. Ja, bis hinein in die kirchliche Redeweise wurde dieser Hirte mehr verhüllt als verdeutlicht. Man hat übersehen, dass der Beruf des Hirten damals oft sehr gefährlich war und dass der Hirte eine ganz große Verantwortung hatte. Ich habe vor Jahren mal eine Dokumentation über die Hirten im Alpenraum gesehen, schon vor über 70 Jahren. Und da holten die Hirten, bevor sie auf die Sommerweide gingen mit den Tieren, die Tiere, Kühe, Schafe aus den Dörfern, aus den einzelnen Häusern. Und das Entscheidende war, dass sie nach der Sommerweide sie alle wieder gesund zurückbrachten. Weil das bedeutete ganz viel für die Existenz der Bauern in diesen Alpendörfern. Nicht wenige Hirten haben bei der Verteidigung ihrer Herde ihr Leben eingesetzt. Ich sah kürzlich einen Bericht über eine ganz einsame Region in Bulgarien und in den hohen Bergen dort erzählte ein Hirte, dass Bären vier seiner Kühe gerissen haben und die Wölfe viele Schafe. Mancher ist im Kampf gegen diese Räuber oder wilde Tiere gestorben. Nicht von ungefähr wird im Psalm 23 auch von finsteren Schluchten gesprochen. Todesschattenschluchten, wie sie der große jüdische Denker Martin Buber genannt hat. Schluchten, in denen das Sterben seinen Schatten vorauswirft. William Carey war einer der bedeutendsten Missionare des 18. Jahrhunderts. 1792 traf er in Indien ein und dort wurde er schnell von Krankheit, Einsamkeit und Armut heimgesucht. Dann verließ ihn auch noch sein Missionspartner. Sein Sohn starb an der Krankheit Ruhr und die geistige Erkrankung seiner Frau wurde immer schlimmer. Carey schrieb: Ich bin in einem fremden Land, habe keine christlichen Freunde, eine große Familie und nichts, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Careys dunkles Tal war menschlich gesprochen unmöglich zu durchschreiten. Und dennoch konnte er schreiben: Aber ich freue mich, dass ich trotzdem hier bin. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Und Gott ist hier. In diesem Psalm ist nicht die Rede davon, dass der Hirte mit den Niederungen dieser Welt nichts zu tun hat. Nein, er geht stellvertretend und führend voran. Nicht Herrschaft, sondern Vertrauen beschreibt die Beziehung des Hirten zu seinen Schafen. Dieses Vertrauen hat Jesus gestiftet durch sein Wort, mit dem er Menschen anspricht und einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Wir haben es gesungen, Bezug nehmend auf die Situation, als Jesus den Rest seiner Jünger fragte. Die meisten waren schon weggegangen, wollten ja auch weggehen. Und Petrus dann als Sprecher des Jüngerkreises sagte: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und er fügt hinzu: Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der gute Hirte Jesus Christus gehört immer zu seiner Herde, den Christen. Drei Merkmale dieses Lebenszusammenhangs zwischen Jesus und seinen Nachfolgern will ich versuchen aufzuzeigen. Erstes Merkmal: Die Gemeinde Jesu beruht nicht nur auf einer Gesinnungsgemeinschaft. Sie ist mehr als ein Kaninchenzüchterverein. Nicht, jetzt gehen die Kaninchenzüchter unter Ihnen. Eine meiner Enkelinnen liebt leidenschaftlich ihre Kaninchen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Die Gemeinde Jesu ist auch mehr als eine Interessengemeinschaft. Die Gemeinde Jesu beruht in erster Linie auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis ihrer Glieder zu Jesus Christus. Sie ist vor allem seit Jesu Tod am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld eine Vergebungsgemeinschaft. Das zweite Merkmal: Es geht um das gegenseitige Kennen. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Das heißt, der Hirte braucht sich nicht umzudrehen. Er weiß ganz genau, die Herde folgt mir. Warum folgt sie ihm? Sie kennt seine Stimme. Wer sagt, der Herr ist mein Hirte, hat sich Jesus anvertraut. Er hat sich nicht blindlings einem anderen Menschen anvertraut. Er vertraut auch nicht auf sich selbst. Er verlässt sich auch nicht auf sein Bankkonto. Und seine letzte Zuflucht ist auch nicht sein Eigenheim mit der richtigen Heizung. Weiter sagt Jesus von seinen Jüngern: Ich kenne sie. Fragen Sie mal einen Schäfer, ob er seine Schafe kennt. Ein echter Schäfer wird immer antworten: Ja. So weiß auch Jesus um die Lebensgeschichte aller seiner Nachfolger. Jesus ist sowohl das Glück als auch die heimliche Schuld ihres Lebens bekannt. Wir sind für Jesus alles andere als nur eine Nummer. Er weiß, was jeder von uns im Speziellen braucht. Dagegen wurden zum Beispiel Sklaven früher oft nur mit Nummern bezeichnet. In der sozialistischen DDR ging es den politischen Häftlingen auch so. Sie hatten keine Identität. Aber auch katholische Nonnen in Schottland gaben den ihnen anvertrauten Waisenkindern nur Nummern und gingen entsprechend schlimm mit ihnen um. Aber für Jesus bin ich nicht der anonyme Pflegefall oder die Bewerberin oder der mittellos Anbefohlene, sondern ein namentlich bekannter Mensch. Für ihn bin ich nicht einer in der großen Masse, sondern jemand, den er kennt, persönlich liebt und ruft. So wie es beim Propheten Jesaja heißt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus kennt uns beim Namen. Bei allem guten Wollen aber, und das darf man ehrlicherweise nicht vergessen, sind seine Schafe aber auch höchst fragwürdige Gestalten. Schauen Sie sich nur mal in diesem Kreis hier um. Sie kennen ja den einen oder anderen. Im Ernstfall sind seine Schafe oft Versager. Das war mit den Jüngern damals nicht anders als mit uns Christen heute. Man könnte theoretisch fragen, hat Jesus eigentlich gewusst, für wen er sich opferte? Denken Sie an Judas, denken Sie an Petrus, der ihn dreimal verleugnete. Ein irdischer Hirte wird stets fragen, lohnt es sich? Aber Jesus hat nicht gefragt, ob wir es wert sind. Er hat nur uns gemeint, uns ganz persönlich, Sie und mich. Deshalb hat er uns so zu sich kommen lassen, wie wir sind. Und Sie folgen mir, sagt Jesus. Das Geheimnis der Nachfolge Jesu liegt darin, dass der Jünger Anteil an der Macht Jesu gewinnt. Zugleich wird der Jünger auch in die Leiden seines Herrn mit hineingenommen. Aus dem Grund ist das Christsein nicht immer leicht. Mancherorts ist in dieser Welt das Christsein sogar lebensgefährlich. Es wurden noch nie so viele Christen verfolgt wie in unseren Tagen. Wenn ich diesem Herrn folge, dann lerne ich auch weniger gute Tage kennen. Aber dann kann ich auch die Erfahrung machen, dass ich letztlich bei ihm gut aufgehoben bin. Die Lösung lautet also nicht, es wird schon gut gehen. Als Jesus seine Jünger aussandte, hat er ihnen nicht empfohlen, die Täler des Lebens sorgfältig zu umgehen. Aber er hat versprochen, immer bei ihnen zu sein, bis an das Ende der Welt. Darum das dritte Merkmal. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sagt Jesus. Das ist die größte Zusage, die Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat. Diese Verheißung steht im Gegensatz zu der immer drohenden Gefahr, dass das Leben verloren geht. Ich kann mein Leben nicht retten, aber Gott kann es. Ja, er wird es retten. Schließlich hineinretten in seine herrliche neue Welt. Darum verspricht Jesus seinen Nachfolgern, niemand kann euch aus meines Vaters Hand reißen. Egal wie es ihnen geht, egal was ihnen passiert ist, egal was sie gemacht haben, niemand kann sie aus ihres Vaters Hand reißen. Sicher braucht der Mensch Nahrung, Kleidung und Geld für sein Leben. Tiere kann man sättigen, aber nicht Menschen. Und oft regt sich deshalb im Menschen die Sehnsucht nach einem erfüllteren Leben, nach mehr. Und das zeigt nach meiner Überzeugung, im tiefsten Grunde braucht der Mensch vor allem die Liebe Gottes. Schließlich öffnet sich diese Tür für die Liebe Gottes am Ende unseres Lebens ganz. Es war für mich interessant zu lesen, wie die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine der prägendsten Frauengestalten des vorigen Jahrhunderts, in ihrem letzten Buch Lauf der Dinge über ihr Leben nachdenkt. Simone de Beauvoir war Atheistin. Sie glaubte also nicht an Gott. Ihre ganze Kraft und Hoffnung hat sie auf dieses Leben gesetzt. Und am Schluss schreibt sie, manchmal ist mir der Gedanke, mich in nichts aufzulösen, genauso abscheulich wie früher. Voller Melancholie denke ich an all die Bücher, die ich gelesen, an all die Orte, die ich besucht habe, an das Wissen, das sich angehäuft hat und das nicht mehr da sein wird. Die ganze Musik, die ganze Kultur, so viele Bindungen, plötzlich bleibt nichts mehr. So die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Wie ganz anders sieht doch die Zukunft eines Christen aus, wo diese Frau nichts denkt, nichts mehr denkt. Denke ich, wenn ich an das Ende meines Lebens denke, wenn ich an das Sterben denke, dann denke ich an die Auferstehung Jesu Christi. Da trifft diese Zusage Jesu, ich gebe Ihnen das ewige Leben ganz besonders zu. Da tritt diese Zusage erst so richtig in Kraft. Seitdem steht die Tür zu Gottes neuer Welt offen. Da will Jesus mit mir hin. Und da will ich auch hin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber wenn Sie Christinnen sind, Christen sind, dann müssten sie auch dahin wollen. Wir Christen wissen ja nicht, was uns im Einzelnen in der neuen Welt Gottes erwartet. Aber wir wissen, wer uns erwartet. Jesus Christus. Der Theologieprofessor Helmut Thielig, ein frommer Mann, hat seine Lebenserinnerungen beendet mit den Worten: Das Land, in das wir gerufen werden, ist eine Terra Incognita. Das heißt ein unbekanntes, ja ein unvorstellbares Land. Nur eine Stimme gibt es, die wir wiedererkennen werden, weil sie uns schon vertraut war. Die Stimme des guten Hirten. Amen. Lassen Sie uns beten und soweit es möglich ist, dazu aufstehen. Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hast. Dass er uns eingeladen hat zu dir. Dass er für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Du hast ihn auferweckt, erhöht. Und nun vertritt er uns bei dir und ist für uns da. Als der gute Hirte, der mit uns geht, der uns fest an seine Hand nimmt und der uns auch vorausgeht, in schlechten und in guten Tagen. Herr, hilf du uns, wenn wir wollen, dass wir immer wieder auf seine Stimme hören und seiner Stimme folgen. Und demzufolge durch dieses Leben gehen und das Ziel erreichen, deine neue Welt. Dazu segne du uns.